Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Heute im Studio Susanne Daubner.
Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zur Tagesschau. Knapp drei Wochen vor der Bundestagswahl haben sich die Parteien im Parlament einen ungewöhnlich heftigen und emotionalen Schlagabtausch geliefert. Im Mittelpunkt der Debatte zur Situation in Deutschland standen dabei die Kanzlerkandidaten von Union und SPD sowie die Kanzlerkandidatin der Grünen. In der letzten Sitzung vor der Wahl griff außerdem Bundeskanzlerin Merkel den Koalitionspartner SPD an und warb zum Ende ihrer Amtszeit eindringlich für die Union.
Ihre Rede ist wohl die Überraschung. Die sonst so zurückhaltende Kanzlerin schaltet auf Attacke. Das Parlament wird zur Wahlkampfarena. Merkel warnt vor einem Linksbündnis.
Entweder eine Regierung, die mit SPD und Grünen die Unterstützung der Linkspartei in Kauf nimmt, zumindest sie nicht ausschließt, oder ich sag ja nur die Wahrheit.
Kritik für die anderen, Lob für den eigenen Kanzlerkandidaten.
Eine von CDU und CSU und Armin Laschet als Bundeskanzler geführte Bundesregierung.
Freude bei einem, Empörung bei den anderen.
Meine Güte, was für eine Aufregung!
Eine Linksdebatte. Die AfD nimmt das als Steilvorlage.
Ich darf Sie auch daran erinnern, dass es die CDU gewesen ist, Angela Merkel, die einen linken Ministerpräsidenten in Thüringen zugelassen hat. Das ist ihr Verdienst. Und genau deshalb stehen sie so auch in den Umfragen da, wie sie derzeit stehen.
Linke und FDP rechnen mit der Ära Merkel ab.
Vor 4 Jahren hieß es, ein Deutschland, in dem wir gut und gerne leben. Heute wäre Kontinuität das größte Risiko für unser Land, denn so wie es ist, darf es nicht bleiben.
Krisen werden nicht mehr gelöst, sondern sie werden verwaltet. Ministerinnen und Minister werden nicht an ihrer Leistung gemessen, sondern durchgeschleppt bis zum Schluss. Eingeschlichen hat sich in 16 Jahren eine Unkultur der politischen Verantwortungslosigkeit, meine Damen und Herren.
Und die anderen Kanzlerkandidaten? Olaf Scholz gibt sich staatsmännisch, dankt der Kanzlerin für die Zusammenarbeit und attackiert stattdessen die Steuerpläne der Union.
30 Milliarden Euro Steuersenkung, die Sie vorschlagen für Spitzenverdiener und Unternehmen mit riesigen Gewinnen, sind in dieser Situation unfinanzierbar und völlig aus der Zeit gefallen und kein Beweis für den Zusammenhalt dieser Gesellschaft.
Die Union nennt das Steuerentlastungen. Im Gegenzug warnt Armin Laschet die SPD davor, Steuern zu erhöhen.
Ich fürchte, wenn nicht mehr die Union da ist, wenn Sie nicht mehr einen Kanzler vor sich haben, der auf Sie achtet, dann werden Sie wieder Schulden machen und dann werden Sie wieder Steuern erhöhen, wie wir das von Ihnen kennen.
Die Kanzlerkandidatin der Grünen versucht beim Thema Klimaschutz zu punkten. Baerbock teilt in beide Richtungen aus.
Es braucht eine Politik, die sagt, wir machen das jetzt, anstatt 17 Jahre weiter in der Kohle drin zu bleiben. 17 Jahre weiter. Und da unterscheiden Sie sich zwischen CDU und SPD an keiner Stelle.
Merkels vermutlich letzte Rede im Bundestag provoziert eine heftige Wahlkampfdebatte. Wohl auch die letzte Möglichkeit für ihre potenziellen Nachfolger, sich hier in Stellung zu bringen.
Trotz Wahlkampf fasste die Koalition im Bundestag Beschlüsse und brachte einen neuen Richtwert für Corona-Maßnahmen auf den Weg. Nicht mehr der 7-Tage-Inzidenzwert bei den Neuinfektionen soll maßgeblich sein, sondern vor allem die Krankenhausbelegung mit Corona-Patienten, die sogenannte Hospitalisierungsrate. Sie gibt an, wie viele Corona-Infizierte pro 100.000 Einwohner innerhalb von 7 Tagen in Kliniken eingeliefert wurden. Der Bundesrat stimmt in seiner Sondersitzung am Freitag darüber ab. Außerdem hat der Bundestag den Wiederaufbaufonds für die Flutgebiete beschlossen. Der Fonds umfasst über die kommenden Jahre 30 Milliarden Euro. Die Finanzierung teilen sich Bund und Länder. Neben Bayern und Sachsen geht die meiste Unterstützung an Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz. Auch hier muss der Bundesrat noch zustimmen.
Nichts ist mehr übrig von ihrem Hotel in Malchow-Lach. Das Jägerstübchen war der Arbeitsplatz von Karl-Peter und Carola Kempen und ihr Zuhause. Die A hat es vollständig unterspült. Wegen Einsturzgefahr musste es abgerissen werden. Ob die Kempens ihr Hotel wieder aufbauen, ist noch offen. Ab Oktober können sie Förderanträge beim Land Rheinland-Pfalz einreichen.
Wir wissen einfach nicht, was dürfen wir? Dürfen wir hier wieder hier bauen? Wie sind die Bedingungen vom Wiederaufbau vor? Es sind einfach ganz, ganz viele Dinge.
Die Ohnmacht, die da ist, warten auf andere.
Allein in der Verbandsgemeinde Altenahr entstand 2,7 Milliarden Euro privater Schaden.
Viele Häuser sind jetzt entkernt. Die würden jetzt gerne anfangen mit dem Wiederaufbau, wenn es getrocknet ist, müssten da investieren und könnten dafür guten Abschlag gebrauchen.
Ein beträchtlicher Teil des Hilfsfonds wird auch in die Infrastruktur fließen. 75 Brücken in Rheinland-Pfalz sind beschädigt oder zerstört. Dazu 40 Schulen, 55 Kitas, 5 Krankenhäuser. Priorität beim Wiederaufbau hatte bisher die Reparatur von Straßen und die Versorgung mit Wasser und Strom.
Das Wichtigste ist zurzeit natürlich, die Versorgungsleitungen entsprechend dann auch in einen Zustand zu bringen, dass sie stabil sind. Das gilt für die Elektrizitätsversorgung. Das wird zurzeit sehr intensiv vorbereitet. Elektrischer Strom ist dann auch fast überall vorhanden. Die Wasserversorgung steht mittlerweile wieder.
Für viele Familien hat der Aufbau gerade erst begonnen. Das Ehepaar Kempen will fürs Erste in eine provisorische Unterkunft ziehen und von dort aus seine Zukunft planen.
Der Bundestag brachte heute auch ein zentrales familien- und bildungspolitisches Projekt auf den Weg. Beschlossen wurde ein Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung in Grundschulen. Er gilt für alle Kinder, die im Sommer 2026 zur Schule kommen und dann für 8 Stunden täglich. Über die Finanzierung war sich der Vermittlungsausschuss von Bundestag und Bundesrat erst gestern Abend einig geworden.
Der Kompromiss für die Kleinen im Land kommt spät, gerade noch rechtzeitig vor dem Ende der Legislatur. Damit steht er für alle, die von 2026 an eingeschult werden. Der Rechtsanspruch auf einen Ganztagsbetreuungsplatz in der Grundschule. Der Bundestag stimmt dem Ergebnis des Vermittlungsausschusses zwischen Bund und Ländern zu.
Egal wo Familien in Deutschland wohnen und leben, können sie auf jeden Fall sicher sein, dass sie bis zum 10. Lebensjahr ihr Kind betreut kriegen.
Und so sieht die Einigung aus. Die Länder bekommen 3,5 Milliarden Euro für ihre Investitionskosten, also vor allem für Baumaßnahmen an den Schulen. Für die Betriebskosten, vor allem das Personal, langfristig 1,3 Milliarden Euro pro Jahr. Gerade in den westdeutschen Flächenländern geht die Arbeit damit aber erst los. Dort fehlen die meisten Betreuungsplätze und noch viele Erzieherinnen und Erzieher. Städte und Gemeinden warnen daher.
Wir müssen in den Städten Räume zur Verfügung stellen. Wir brauchen Personal. Also da liegt noch eine lange Wegstrecke vor uns. Und die auszufüllen, das schaffen wir nicht alleine.
Die Länder trotzdem erstmal zufrieden. Gibt es doch mehr Geld als ursprünglich geplant. Wohl auch, weil die Große Koalition ihr Betreuungsversprechen noch vor dem Ende der Legislatur wahrmachen wollte.
Der Bund hat immer alle Termine abgesagt. Jetzt waren sie selber unter Druck am Ende des Jahres. Und das kam uns dann erfreulicherweise zugute. Aber daran ist der Bund selber schuldig. Da muss ich Sie jetzt nicht noch bedauern.
Das war knapp für die Große Koalition. Bei der Ganztagsbetreuung zu scheitern, damit hätten Union und SPD mitten im Wahlkampf schlecht ausgesehen. So haben die Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten, nicht nur Winfried Kretschmann, sondern auch eigene Parteifreunde, gepokert und am Ende noch einen Zuschlag herausgeholt.
3 Wochen nach ihrer Machtübernahme in Afghanistan haben die Taliban erste Mitglieder ihrer Übergangsregierung bekannt gegeben. Regierungschef wird demnach Mullah Hassan Akhund, ein Mitbegründer der Bewegung. Er hatte schon in der Taliban-Regierung von 1996 bis 2001 wichtige Posten inne. Sein Stellvertreter wird Mullah Abdul Ghani Baradar, ebenfalls ein Mitbegründer der Taliban. Baradar leitete deren politisches Büro in Doha, Katar. Dort verhandelte er das Abkommen mit den USA, das zum Abzug der internationalen Truppen aus Afghanistan führte. Markus Spieker in Kabul, was ist von dieser Übergangsregierung zu erwarten?
Ja, das erhoffte Zeichen der Erneuerung war das nicht. Stattdessen knüpfen die Taliban an die alten Zeiten an. Man muss sich mal vorstellen, international gesuchte Terroristen amtieren jetzt als Verteidigungsminister, als Innenminister. Regierungschef ist ein hochrangiger Vertreter des alten Taliban-Regimes, unter anderem verantwortlich für das Hochsprengen der Buddha-Statuen. Auch die anderen Kabinettsposten überwiegend mit Hardlinern besetzt, unter anderem das Ministerium zur Förderung der Tugend und zur Verhinderung des Lasters, sprich die berüchtigte Religionspolizei ist wieder da. Jetzt sagen die Afghanen, das Gute an dieser Übergangsregierung sei, dass es ja nur eine provisorische Regierung sein soll, dass die Taliban sich vielleicht unter Druck gesetzt gesehen haben, schnell die Posten mit Vertretern der alten Eliten besetzt haben und sich vielleicht in Zukunft auch auf die Forderungen des Westens zu bewegen, mehr Vertreter ethnischer Minderheiten, auch Nicht-Taliban, an der Regierung zu beteiligen. Jetzt aber muss man erstmal sehen, welche konkreten Maßnahmen diese neue Regierung ergreifen wird. Davon wird abhängen, ob die Taliban das bekommen, was sie sich auch von Deutschland wünschen, nämlich dass ihr Staat, das sogenannte Islamische Emirat Afghanistan, diplomatisch anerkannt wird.
Danke, Markus Spieker nach Kabul. Im Streit über die Justizreform der polnischen Regierung hat die EU-Kommission beim Europäischen Gerichtshof Finanzsanktionen beantragt. Polen hatte 2018 am obersten Gericht eine Disziplinarkammer zur Bestrafung von Richtern geschaffen. Die EU sieht darin ein Mittel zur Einflussnahme des Staates auf die Justiz. Der polnische Justizminister nannte den Schritt der EU-Kommission eine Aggression gegen Polen. Im Tarifkonflikt zwischen der Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer und der Bahn ist weiterhin keine Lösung in Sicht. Zwar nahm die Bahn nach Ende des fünftägigen Streiks heute wieder ihren Normalbetrieb auf. GDL-Chef Wieselski forderte jedoch erneut Tarifverträge für sämtliche Gewerkschaftsmitglieder, nicht nur für Lokführer und Zugbegleiter. Die Bahn sieht ein politisches Interesse hinter dem Streik und rief die GDL auf, an den Verhandlungstisch zurückzukehren. Unter dem Namen IAA Mobility hat eine der bekanntesten Automobilmessen erstmals nicht mehr in Frankfurt, sondern in München begonnen. Anstelle von Verbrennern zeigt die Messe vor allem umweltfreundlichere Lösungen wie Elektroautos und Lastenräder. Bundeskanzlerin Merkel gab sich in ihrer Eröffnungsrede zuversichtlich, dass der Wandel in der deutschen Automobilbranche gelingen werde. Begleitet wurde der Messeauftakt von Protesten zahlreicher Umweltaktivisten.
Viel Elektro, von Verbrennern keine Spur bei der IAA Mobility. Sogar mehr als 70 Fahrradhersteller sind dabei. Neue Impulse fürs Klima. Prominenter Gast in München, die Bundeskanzlerin. Sie freut sich, die Autoindustrie stelle um auf klimafreundliche Technologien.
Das bedeutet riesige Anstrengungen der deutschen Automobilindustrie. Das zeigt aber auch, dass die Autoindustrie nicht per se Teil des Klimaproblems ist, sondern eben vor allen Dingen auch ein zentraler Teil der Lösung.
Als Kanzlerin war es Merkels wohl letzter Auftritt vor Deutschlands Autobranche. Die IAA findet nicht nur hier auf dem Messegelände statt. An vielen Plätzen in München haben die Veranstalter Stationen aufgebaut. Auch Diskussionen über die Mobilität der Zukunft sind geplant. Und die Weltpremieren dieser IAA? Fast ausschließlich vollelektrische Autos. Die Präsidentin des Automobilverbandes sagt, Elektro, das ist der neue Weg.
Der Hochlauf der Elektromobilität ist jetzt ganz klar im Fokus. Alle Hersteller rüsten auch entsprechend um.
Die Autobranche ein Vorreiter in Sachen Klimaschutz? Das sehen Klimaaktivisten anders. Die Automesse sei ein Etikettenschwindel.
Die IAA versucht sich sehr divers darzustellen, versucht die Verkehrswende zu repräsentieren, aber dahinter steht ein Lobbyverband, der die Verkehrswende ausbremst.
Denn das Kerngeschäft der Autokonzerne sei nach wie vor der Verbrennungsmotor. Bei einer Aktion legten IAA-Gegner den Autobahnverkehr rund um München kurzzeitig lahm.
Und nun die Wettervorhersage für morgen Mittwoch, den 8. September.
Das Hoch über dem östlichen Europa beschert uns morgen den sonnigsten und wärmsten Tag der Woche. Die Nacht verläuft meist sternklar, stellenweise bildet sich Nebel. Der Nebel in den Flusstälern ist spätestens bis zum Mittag weg und es erwarten uns rund 12 Sonnenstunden. Über den Nordosten ziehen ein paar lockere Wolken. In der Nacht 16 bis 6 Grad, am Tag 21 Grad auf Rügen und 30 Grad im Breisgau. Die Aussichten. Am Donnerstag ist es im Norden und Osten weiter sonnig und trocken, sonst neben Sonne, Wolken und örtlich mitunter kräftige Schauer und Gewitter. Am Freitag Sonne und Wolken mit teilweise kräftigen Schauern und Gewittern. Auch am Samstag durchwachsenes Wetter mit Gewittern, die Starkregen bringen können.
Karin Mioska hat um 22 Uhr diese Tagesthemen für Sie. Abschied von der großen Bühne, welche Bilanz ziehen scheidende Abgeordnete des Bundestages und ein Jahr nach dem Brand im Flüchtlingslager Moria, was hat sich getan? Ich wünsche Ihnen einen angenehmen Abend.